Heim-EM, das Update von Oberpfalz Medien.
Herzlich willkommen zu mittlerweile Folge 16 unseres EM-Podcasts. Unser Sportredakteur Josef Mayer sitzt neben mir. Mein Name ist Stefan Puhane.
Servus Stefan, grüß dich.
Josef, sag einmal, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der sich ja momentan in Weiden befindet.
Beim FC Weiden-Ost informiert hat.
Genau, und zwei Elfmeter verwandelt hat. Der hat ja gesagt, er schaut sich das EM-Finale auf jeden Fall im Stadion an, mit Deutschland, wie er überzeugt ist. Ja. Kannst du diese Überzeugung und Meinung teilen?
Ich glaube, Stefan, das muss er sagen. Sonst wäre er nicht irgendwie der König von Deutschland, wie es gestern gesagt ist. Ja, das muss er wahrscheinlich sagen, wobei ich da ein bisschen skeptisch bin, wahrscheinlich. Also ich denke mal, das ist ein Staatsoberhaupt, würde immer sagen, wir schaffen das. Aber da geht es ja vielleicht um ein bisschen was anderes, um das ganze Gefühl, das wir mittlerweile hier in Deutschland haben wieder. Das ist einfach schön, aber Finale, oh mein, das ist noch ganz weit.
Also der Todesbaum, in den, oder die Zweige des Todesbaums, in den die Deutschen geraten sind, das ist wahrscheinlich schon
eine heftige Aufgabe. Das ist doch heftig, oder? Ja. Du hast es ja gesehen jetzt so, das ist glaube ich jetzt, danach wäre Spanien, dann wäre Frankreich.
Reden wir dann später drüber. Ja. Machen wir es vielleicht trotzdem mal ein bisschen chronologisch. Mhm. Also wir nehmen quasi auf nach Ende der Vorrunde. Gestern waren die letzten Gruppenspiele und gestern haben sich die letzten Achtelfinalgegner dann herauskristallisiert und vier Spiele waren wieder. Ukraine, Belgien 0-0. Ja, kann man da was dazu sagen?
Ja, aber Belgien ist echt enttäuschend, oder? Also finde ich wirklich.
Ja, also für das Personal. Ja. Ich habe erst irgendwie gedacht, das sind so ein bisschen die goldene Generation.
Sind so ein bisschen aber das sind seit 20 Jahren.
Aber komischerweise, wenn man sich dann aber die Aufstellung anschaut, die haben sehr, sehr von der Altersstruktur her sehr ausgeglichene Mannschaft. Ja. Also die haben junge Spieler drin, die auch bei namhaften Clubs spielen.
Ja, also ich verstehe das gar nicht. Und da Kevin De Bruyne und solche Spieler, Lukaku, das sind seit 5-6 Jahren, hast du immer, wie du gesagt hast, diese goldene Generation, hast du immer. Ja. Aber das ist ja eigentlich gar nichts. Das ist wirklich gar nichts. Irgendwie so, das plätschert so dahin. Also
ich habe gestern vor dem Spiel gegen die Ukraine nur die Zusammenfassung gesehen und ich muss sagen, die Belgier waren schon optisch überlegen, die haben sich auch gute Chancen rausgespielt, aber sie haben dann gerade am Ende des Spiels wirklich Dusel gehabt, dass sie das Ding nicht nur verloren haben. Ja. Also da war ein Eckball direkt aufs kurze Eck vom Torwart gezirkelt, der Eckball, den hat dann der Castells gerade noch so auf der Linie geklärt.
Oder Torwart.
Castells, ja. Wobei der beste belgische Torwart.
Ist nicht dabei.
Und ja, diverse andere Chancen. Also sie haben schon Glück gehabt, dass sie das Ding nicht nur verloren haben. Ja. Also ist wahrscheinlich
ich weiß nicht
also, viel zu erwarten.
Und wir werden ja dann drauf schauen, was noch kommt für Belgien. Und ich glaube, da kommt es jetzt relativ dick schon. Aber was sagst du im anderen Spiel? Dieses 1-1, das ist ja unter Verdacht immer gewesen.
Naja, genau. Die Schande von Gijón, also für unsere jüngeren Zuhörer und Mit-Podcaster. Gestern hat glaube ich, der Florian Bindl gesagt, der ist Jahrgang 96.
Oh Gott, das war 82, oder?
Das war 82. Ja. Wir haben es beide schon live am Fernsehen verfolgt.
Ja, kann ich mich nur erinnern.
Ich auch. Also Deutschland, Österreich war eine ähnliche Konstellation wie Slowakei, Rumänien. Das heißt, die haben beide Unentschieden gebraucht und die Deutschen und Österreicher haben dann, sind extrem negativ aufgefallen, indem sie sich ab, keine Ahnung, der 10. Minute
nach dem 1-0 oder so,
bloß mit dem Ball irgendwie zugeschoben haben und die Zuschauer waren entsetzt und haben das dann auch mit Pfiffen und ich glaube, sie haben auch was
Geldscheine gewiedelt.
Genau, und so irgendwie so. Also, das war wirklich, das ist dann wirklich das Schlagwort, die Schande von Gijón, also WM in Spanien damals, ist das in die Fußballgeschichtsbücher eingegangen, aber ich finde eigentlich, also von Nicht-Angriffspakt kann man eigentlich nicht sprechen. Also,
es war nicht die Schande von Frankfurt.
Nee, absolut nicht.
Ich meine, Das ist doch logisch, wenn ich dann in der 70. merke, ja, mein Gott, mir reicht das jetzt. Das ist ja, genau, das ist ja also menschlich, dass das, ich dann sage, ich riskiere jetzt nicht mehr alles.
Das also ist doch das, logisch. Das, du musst das von der anderen Seite sehen. Jetzt stell dir mal vor, es steht 1-1 und die machen dann plötzlich hinten auf oder so. Ja, dann sagt ja jeder, ja, Trainer, bist du bescheuert oder was. Ja. Also das ist ja eine völlig legitime taktische Variante, dass ich sage, okay, ich bleibe erstmal hinten sicher stehen, weil mir einfach der Punkt langt, fertig.
Also, und für dieses Spielsystem können sie nichts. Natürlich ist das blöd für die ersten, aus den ersten Gruppen, aber es ist halt einfach mal so. Also, aber ich hatte die Gruppe insgesamt für relativ, war eine schwache Gruppe, finde ich.
Also, sind wir uns wahrscheinlich einer Meinung, Slowakei und auch Rumänien wären jetzt
die Rumänen mit den Fans, gell, das schaut immer gut aus, alles in Gelb und so. Es wird toll am, ich glaube, nächsten Dienstag in München gegen die Holländer. Ja. Gelb gegen Oranje, das wird, glaube ich, ein Riesenfest.
Das kann ich mir vorstellen. Aber nochmal, also wir werden nichts mit dem Ausgang des Turniers zu tun haben, oder?
Nein, kann man nicht sagen. Nicht die Überraschung, die sich wer wünscht. Der Philipp Lahm, glaube ich, wünscht eine Überraschungsmannschaft. Das sind vielleicht andere.
Ja, finde ich beiden. Unser Nachbarland, Österreich zum Beispiel. Aber die beiden Abendspiele dann, 21 Uhr Spiele, Tschechien, Türkei, Georgien, Portugal, da war schon ein bisschen mehr Feuer unterm Dach irgendwie. Also ich habe Georgien, Portugal gesehen, vielleicht vorher Tschechien, Türkei. Unterm Strich, glaube ich, war es auch mehr oder weniger glücklich für die Türken. Es war eine recht umstrittene rote Karte, gelbe-rote Karte für einen tschechischen Spieler. Die haben dann, glaube ich, das war Mitte der ersten Halbzeit schon, oder?
Also ja, die haben 20. Ewig, glaube ich, oder so. Aber die Tschechen sind einfach nicht mehr das, was sie vor Jahren mal waren. Ja. Und überleg mal, wer sind so die bekannten tschechischen Spieler? Früher hast du gehabt,
den Pavel Nedved. Die beiden Leverkusener.
Ja, und der hat ja in Leverkusen auch nicht gespielt, der Loschek. Ersatz. Früher hast du den Pavel Nedved gehabt, du hast den Milan Baroš gehabt, du hast Jan Koller, die Tschechen haben Namen gehabt. Ja. Aber die Tschechen haben jetzt den Suček, Kapitän, der bei West Ham spielt seit Jahren und Kufal, glaube ich, ist der zweite in England. Ja. Aber sagen wir einen Namen, der da bekannter ist. Vergesse ich jetzt da jemanden? Ich glaube nicht.
Ja, wie heißt der denn, der Leverkusener Mittelstürmer, der lange verletzt war und erst dann...
Patrick Schick.
Der Patrick Schick, das ist jetzt der Einzige. Jetzt
aber hat den Leverkusen auch nicht regelmäßig gespielt. Nee, also wenn der Boniface gespielt hat, oder der war dann verletzt.
War lang verletzt.
Dann ist er gekommen, aber wenn der Boniface da war, dann hat der Patrick Schick nicht gespielt. Also ich weiß nicht, Tschechien ist jetzt ja nicht unbedingt...
Sie haben auch bisher, finde ich, keine besonders gute EM gespielt. Und das schmälert dann vielleicht sogar so ein bisschen die Leistung der Türken, dass eben nur mit Mühe und Not sich da 2-1 durchgesetzt haben. Ja,
die Euphorie, die sie im ersten Spiel gehabt haben, glaube ich, ist jetzt ein bisschen...
Der ist verflogen. Ja, das stimmt. Wo ist eigentlich eine gute Mannschaft haben, mal so. Halbe Bundesliga-Mannschaft und die kannten ja zum Teil auch alle bei den deutschen Spielen.
Der Junge aus Regensburg, der Ilis, der ist ja, der jetzt bei Juve spielt, glaube ich. Ja, die sind schon flott. Und der Güler, der bei Real spielt, das sind schon, es ist schon eine gute Mannschaft, bloß ich glaube auch nicht, dass der relativ. Nee. Mehr reicht, kann man nicht vorstellen. In
dem Fall. Glaube ich auch nicht, nein. Und dann halt das zweite Spiel Georgien-Portugal.
Das ist natürlich klasse, gell?
Ja, also man muss sagen, Portugal hat sehr viele Stars geschont und ich habe es das letzte Mal schon gesagt, wer hat das noch gemacht gehabt? Spanien hat das auch noch gemacht gehabt. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob das denen auf die Füße fällt, dass von ihrer Stammelf die einen Rhythmus unterbrochen haben. Also Portugal kann man zumindest feststellen, dass der zweite Anzug nicht sitzt. Ja. Also das ist, glaube ich, die waren jetzt nicht besonders. Und dafür Georgien. Also ich finde ja, jedes Turnier hat immer so eine Mannschaft, die das Publikum begeistert, die dann so ein bisschen die Fanlieblinge.
Ja, ja.
Vor Jahren, wenn du dich erinnerst, Island.
Ja,
genau. Und so. Und Georgien.
Griechenland 2004.
Griechenland. Und bei der WM 90 war es Roger Millar.
Ja, Kamerun.
Und also Georgien also ich habe, wie gesagt, das ganze Spiel gesehen, war Wahnsinn. Das
wir nennen jetzt aber keine Namen, gell? Spielernamen.
Du, ich habe mir zwei aufgeschrieben und ich habe es geübt. Also, okay. aber wirklich, also die haben alles reingeschmissen. Die haben so aufopferungsvoll gekämpft und haben, also das war fantastisch. Das war so toll und so ein leidenschaftlicher Fußball.
Ich weiß jetzt gar nicht, gegen wen müssen wir jetzt ran irgendwie?
Spanien.
Ach,
Spanien.
Das ist ja Agmari Wiesen
für die Georgier. Nee, aber es wird für Spanien, also wenn Georgien nun mal so eine Leidenschaft an den Tag legen kann, dann wird es für die Spanier nicht ganz ein einfacher Weg. Also ich muss vor allem sagen, der Torhüter, jetzt pass auf, erster georgischer Name, Georgi Mamardashvili. Ja. Also Willi ist ja einfach seit Freiburger Zeiten hinten Jaschvili, einfach ein Willi dran.
Kobiaschvili.
Genau. Ja, FC Willis. Valencia, 23 Jahre alt, fast 2 Meter groß. Wahnsinns-Torhüter. Genau. Ja. War, glaube ich, auch bei Bayern im Gespräch, war den Bayern dann, wieder Neuer, eben die langwierige Verletzung gehabt hat.
Stimmt, ja.
War ihnen dann aber zu teuer.
Ja.
Ich glaube, der hat damals schon zwischen 20 und 30 Millionen gekostet, aber ein hervorragender Torhüter.
Wenn ich das sehe, hat ein Kicker 1,5 gekriegt, also wirklich eine starke Note, die kriegt man nicht so einfach.
Muss ich wirklich sagen. Ja. Und, wer mir auch noch total aufgefallen
ist, gespannt.
Schütze vom ersten Tor, der, pass auf, Kvaratskhelia.
Zweite Minute, genau.
Wahnsinn, ein Dribbler, SSC Neapel, ein super
Dribbler. Ja, das ist der Gute, der ist eigentlich der Beste von ihnen.
Hat mich so ein bisschen erinnert an, du hast ihn gerade schon erwähnt, an Alexander Jaschwili, Kultstürmer vom SC Freiburg in den 90er war das, oder? 2000er, keine Ahnung.
Ja.
Mittlerweile Vizepräsident vom georgischen Fußballverband. Genau,
das Gesicht kennt man einfach, gell? Wenn der irgendwo auftaucht, das hast du irgendwie im Kopf.
Die traurigen Augen vom Alexander Jaschwili. Aber das war ein Wahnsinnsstürmer damals im Freiburg KSC, glaube ich, hat er auch noch gekickt. Später. Und der ist mir, also der war auch wirklich von der hat mal so ein, zwei Szenen gehabt, wo er dann 4, 5 Leute am Stück austänzelt und
er übertreibt es manchmal. Ich habe schon ein paar Spiele gesehen, der übertreibt das wirklich maßlos. Aber wenn er durchkommt, gell, und er spielt natürlich nicht umsonst beim SSC Neapel. Also das ist schon...
Absolut.
Das ist schon... Ja. Und so jung. 22 hast du gesagt.
Ja, beide Torhüter und der... den Namen sage ich jetzt nicht nochmal. 23 Jahre alt. Aber... Ich habe es vorhin gesagt, die Portugiesen haben so die zweite Garde so ein bisschen aufs Feld geschickt. Nur der 39-jährige Cristiano Ronaldo hat sich es nicht nehmen lassen.
Der hat sich wieder selber aufgestellt.
Aber der, also man kann ja über ihn sagen, was man will, aber er ist immer on fire. Ja. Der Cristiano ist immer on fire. Der hat gestern auch wieder gekämpft und geschimpft. Hat sich dann wie ein Mecker eine gelbe Karte eingefangen. Cool. Ja. Und. Ein paar komische Schwalben hat er gemacht. Aber
trotzdem suche ich die Portugiesen. Nee, freuen wir nicht.
Nee, also...
Portugal war jetzt erfolgreich und nach 2 Spieltagen schon Gruppenerster.
Aber doch verwunderlich. Ich meine, die haben eine Top von den Namen her... Top-Leute bei den wirklich bei den Top-Vereinen in England.
Aber du musst mal schauen, wie die so ins Turnier kommen. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass natürlich haben sie da gewonnen, aber das wollen wir nicht begeistern. Irgendwie, da hat auch keiner drüber geredet. Vielleicht war es auch so, die sind in der letzten Gruppe gewesen, da ist das Turnier schon gelaufen und dann haben die halt so gespielt und haben halt gewonnen und es hat ja keiner so registriert und sie sind gar nicht so euphorisch da irgendwie reingekommen in das ganze Turnier. Also wie gesagt, natürlich mit denen Songs musst du nicht mehr rechnen vor 2016, weil sie Europameister waren.
Da haben sie ein grottenschlechtes Turnier gespielt.
Ja, und mein Favorit sind sie nicht.
Nee, also ich sage mal so, rein von den Namen her müssten sie völlig andere EM spielen und die Frage ist halt jetzt, sind sie jetzt in diesem Fahrwasser schon drin, dass schlecht spielen und kommen es dann immer raus oder macht es irgendwann Klick, weil rein vom Personal her müsste es eigentlich Klick machen, aber woran liegt dann sowas? Ich meine, es ist ja bei den Engländern genauso, ist es dann der Trainer, bei den Engländern schießen sich jetzt alle, ich übrigens auch auf dem Southgate ein, Ist die, also ich glaube schon, dass der Trainer ist, weil schau die Deutschen an, ich meine, das war ja auch nicht zu ertragen am Schluss vom Yogi und dem Flick war es irgendwie komischerweise auch nicht besser, aber jetzt der Nagelsmann hat irgendwie einen ganz anderen Drive reingebracht und also es ist trotzdem schon der Trainer.
Das ganze Umfeld, aber ich meine, auf dem Southgate haben sie sich eingeschossen, dass diese Mannschaft, das ist auch ein Rätsel, wenn du da zwei der stärksten Spieler drin hast mit Bellingham und mit Foden, der wirklich für mich zu den fünf besten Spielern derzeit gehören. Also wenn du den Foden gesehen hast in der Rückrunde in Man City, das war ja irre.
Der Bellingham braucht man nicht reden mit seinen 20 Jahren.
Ja, und dann hast du einen Harry Kane, der München über 3 Tore schießt und dann bringst du nichts zusammen. Aber andererseits denke ich mir dann auch immer wieder, dann ist die Dichte dann doch nicht so groß, weil dann tauchen immer wieder Namen auf von Crystal Palace und von West Ham. Dann kannst du dann trotzdem nicht nachlegen.
Also, naja, er hat halt, er hat halt bewusst auf die großen Namen verzichtet, sprich Grealish oder ich weiß nicht, ob der Sancho ein großer Name ist, und hat halt die aktuellen Himmelsstürmer aus den kleineren Vereinen mitgenommen.
Ja.
Und ich finde halt immer, es ist eine Maßnahme, hat ja der Nagelsmann ähnlich gemacht. Die Frage ist halt immer, wenn die überhaupt keine internationale Erfahrung haben oder nur wenig.
Ob die dann zünden gleich.
Ob die dann zünden bei einem Turnier.
Ja.
Und das, glaube ich, ist jetzt bei den Engländern eben der Fall, dass sie nicht zünden.
In Saka haben wir vergessen zum Beispiel. Ja. Und hinten ist natürlich, Stones ist für mich einer der besten Innenverteidiger der
absolut.
Welt. Wobei ich habe ja, Stefan, diese These habe ich dir ja mal gesagt, diese These, dass mit England noch lange nicht vorbei ist. Das sind so Mannschaften, England, Frankreich, die sind überhaupt nicht im Turnier. Also Frankreich ein bisschen besser als die Engländer. Ja. Aber die lassen ja hinten relativ wenig zu. Und die lassen wenig zu, aber wenn sie mal vorne ins Rollen kommen, also hinten stehen sie ja sicher. Aber wenn sie vorne ins Rollen kommen, dann traue ich denen einiges zu. Und die sind auch in der Lage, sich da irgendwie durchzumurmeln in der K.O.-Runde. Die sind in der Lage. Da kann man sagen, sind die erfahren, ist das Erfahrung oder nicht? Anscheinend ist es so. Solche Nationen, wir werden ja nur auf die K.O.-Runde dann zu sprechen kommen. Also, da ist Holland dabei zum Beispiel, sagt jeder, nee, also gegen Österreich verloren und so weiter. Vorsicht, da wäre ich ganz vorsichtig.
Ja, schon, aber jetzt gerade was England betrifft, finde ich halt, die haben jetzt drei wirklich schlechte Spiele abgeliefert und dann kommt ja nur dazu, in England, in der englischen Presse brennt der Baum.
Ja,
so, und diese ganze Stimmung im Land dann, das beeinflusst ja trotzdem auch die Mannschaft und die Spieler. Also ich glaube nicht, dass sie da rausreißen können, weil ich glaube, der Unterschied zu den Portugiesen, wo es damals Europameister geworden sind, war einfach eine grundsätzliche Euphorie, weil die noch nie was gerissen haben. Und bei den Engländern, die haben zwar noch nie was gerissen, außer 66 und das auch noch mit viel Glück. Mhm. Aber der Unterschied ist halt, finde ich, in England erwartet man wahnsinnig viel. Also weil sie halt einfach so gute Mannschaft haben und ich glaube, da ist der Druck um einiges größer. Ich traue, wenn ich ehrlich bin, den Engländern nichts mehr zu.
Wenn man das alles so hört, grundsätzlich ja, auch, das stimmt. Aber wie gesagt, ich traue ihnen nicht. Ich traue denen nicht. Und die sind immer in der Lage, das sind so einzelne Saka von Arsenal, die denkt man, Mama, was macht denn der hier 90 Minuten? Und dann hat der Spiele drin, da sagst du, irre.
Ja.
Der ist schnell wie Sau. Also den kannst du fast nicht fassen.
Ja.
Also und dann hast du Declan Rice, so, das sind schon, wie gesagt,
aber da gebe ich dir recht,
Portugal. Aktuell sagt jeder, nee, also da ist vorbei, aber ich weiß jetzt gar nicht, England spielt dann gegen, haben wir gesagt, gegen?
England spielt, warte mal, ich habe gegen die Slowakei.
Slowakei, ja, und das langt.
Müsst eigentlich mal die Wiesen sein.
Ja, und dann sind sie im Viertelfinale und
Du, bevor wir jetzt vielleicht in die Achtelfinals Vorausschau einsteigen, zwei Sachen habe ich mir notiert. Zum einen, als Bayern-Fan war ich sehr interessiert, dass der Palinha von Anfang an gespielt hat bei den Portugiesen. Und
was sagst du dann?
Dass er in der ersten, er ist ja zur Halbzeit ausgewechselt worden. Weißt du warum?
Nee, keine Ahnung.
Weißt du, ob er verletzt war oder schlecht war, er soll als einziger
ausgewechselt worden. Ist das einer für die Bayern?
Also, ich habe kein einziges Mal die Nummer 6 gesehen. Also, entweder ich sehe es nicht. Der Reporter hat es nicht erwähnt. Also, ich finde, Nee, bitte nicht.
Für wie viel? Weiß ich gar nicht.
Ja, eben. Also,
für 40 oder was? Keine Ahnung. FC Fulham spielt er doch nur, oder?
Ja.
Genau. Ja, ich weiß auch nicht.
Da holen wir lieber von Leverkusen in unseren Abräumer, ne?
Andrich.
Ein Andrich, also ganz ehrlich, Palinja, bitte nicht. Ja. Also Max Eberl, falls du zuhörst, bitte nicht den Palinja. Also mag sein, dass er da ein bisschen bessere Leistungen gebracht hat, aber bei dem Spiel, das war ja...
Aber der wird so gehypt, gell? Wird so gehypt und dann ist das so im Flow.
Ja, ja.
Und dann sagt jeder, den müssen wir holen und der ist das und so weiter.
Ja. Ist aber beim Declan Rice, finde ich, ähnlich. Den wollte es doch zuerst haben.
Ja.
Der Tuchel wollte doch den Declan Rice zuerst haben.
Hätte ich auch gesagt, ist jetzt auch nicht auffallend.
Nee. Also lieber holen wir doch so einen.
Lieber lass jetzt mal einen Pavlovic spielen.
Genau, zum Beispiel.
Ja, dann sollen sie es mal machen. Oder einen Konrad Leimer.
Konrad Leimer, überragender Mann. Ja, finde ich ja Kampfsau vor dem Herrn.
Bisschen zu langsam.
Ja, aber trotzdem.
Weil die Bayern waren einfach immer zu langsam. Ja. Aber jetzt, der ist jetzt auch drinnen.
Mhm.
Ach, sollen wir mal über die Österreicher reden?
Also kurzer Abstecher, immer weiter Podcast. Kehren wir zurück zur EM. Eine letzte Ding noch. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich komme, wenn ich die EM anschaue und auch schon die Bundesliga-Saison, immer oftmals so zurückversetzt in die 70er Jahre, wo die ganzen Stars und Spieler die Stutzen untergerollt gehabt haben.
Ja.
Also gestern war es ganz krass. Ich glaube, die Georgier, da waren einige dabei, die haben so Baby, Mini,
Babyschienbeinschützer
drin gehabt. Also die Stutzen waren ein bisschen über Knöchelhöhe.
Ja.
Also wie...
Ich weiß gar nicht, was das erlaubt ist. Ich habe das mal gesehen vom Wirtz, der hat das mal erklärt. Bei dem ist es ja ähnlich.
Also die Begründung ist ja, sie fühlen sich mit den herkömmlichen Schienbeinschützern unwohl.
Ja, aber wenn die manchmal, wenn ich sehe, wie die einsteigen und so, dann kann mal ein guter Schienbeinschoner nicht schaden. Aber ich habe noch nie jemanden gesehen. Das sagen die, haben kleine Schienbeinschoner drin. Ich sehe die nicht.
Das sind so Mini-Teile. Ich habe da mal einen Beitrag gesehen, wo so einer in die Kamera gehalten hat. Deswegen sage ich, das sind so
Mini-Teile. Sind die aus besonderem Material oder was?
Keine Ahnung, auf jeden Fall schützen sie nichts. Ich finde, das Schlimme an der Geschichte ist das, jetzt bei mir in der D-Jugend, die UK Neustadt, fangen sie jetzt auch schon an, dass sie sagen, kleine Schienbeinschoner und ich fühle mich da besser.
Die natürlich.
Aber ganz ehrlich, wenn du eine auf Socken kriegst,
Also kann man nicht vorstellen. Ich denke mir immer wieder, das kann doch gar nicht sein. Da heißt es immer, das ist Pflicht, das ist vorgeschrieben und dann laufen das umeinander. Und wie du sagst, dann die Jungs überall von uns sehen es und sagen, brauche ich auch nicht.
Und ganz ehrlich, also ich habe des Öfteren in meiner Spielerkarriere welche auf die Schienbeine draufgekriegt im Training oder so. Das ist halt brutal.
Ich nicht, war zu schnell.
Brutal. Du hast mit dem Tor ausgesagt.
Später nicht. Nein, ich war zu langsam.
Aber du, das tut schon weh. Also das ist so, also lieber nehme ich das dann in Kauf und
ich habe mich da einmal wieder gewundert, dass die das nicht gemacht haben, Ja, aber ich glaube, jetzt müssen wir mal, Stefan, mal zu unseren Freunden in der Alpenrepublik kommen.
Mhm.
Ist es diese Überraschungsmannschaft, die da Philipp Lahm haben will? Also ich glaube es nicht. Also die werden sie noch richtig schwer tun. Die haben jetzt die Türkei im Achtelfinale. Das letzte Achtelfinale in Leipzig, glaube ich, ist das. Das ist nicht einfach, glaube ich, für die Österreicher.
Also ich habe schon mal gesagt, ich finde, dass Österreich schon seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr gute Spieler hat, aber die haben es nie umsetzen können dann. Und ich glaube schon, dass der Ralf Rangnick ihnen da so ein bisschen eine Teammentalität eingepflanzt hat. Also sie spielen sehr, sehr guten Fußball unter ihm. Aber, jetzt kommt das Aber, ein Spiel gegen die Niederlande, haben es gewonnen, aber ich finde, das jetzt nicht so überzeugend war, so spielerisch überzeugend. Also es hätte in beide Richtungen gehen können. Die Holländer haben wirklich erstklassige Chancen vergeben gehabt.
Und das dritte Tor vom Sabitzer, muss ich ganz ehrlich sagen, wie war das verteidigt? Also
da
muss ich ganz
ehrlich sagen. Das erste, das Eigentor, also das ist ein Zufallsprodukt gewesen. Ja. Ich, ich würde es, mir sind es sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, wenn du die halbe Bundesliga spielt da mit und so weiter, die schon in der Bundesliga waren und jetzt in Italien spielen, wirklich, wirklich toll. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also was der Rangnick da leistet, ich würde mir wünschen, dass er mal gegen Portugal spielt. Und dann der Herr Ronaldo hat ja damals bei Manchester gesagt, wer ist dieser Rangnick, dass der Herr Rangnick mal zeigt, wer er ist. Also sowas Arrogantes und Überhebliches.
Nee, Topmann.
Ja, und ich hatte jetzt mal erwähnt, das war der Grund, warum er nicht den Doppeljob jetzt bei den Bayern angenommen hat, kann ich verstehen. Also der hat da wirklich was aufgebaut mit den Österreichern. Ja. Und denen kann man wirklich zuschauen.
Aber du hast es gerade schon angesprochen, schauen wir doch mal auf die Achtelfinals, was so ansteht. Deutschland, Dänemark, müssen wir drüber reden. Also klar müssen wir drüber reden, aber da bin ich dann zu sehr Fan und sage, okay, sie müssen
es packen. Ich war in München am Dienstag und habe das gesehen, das Spiel, das war wirklich ein Durchschnitt. Durchschnittsspiel. Wer ist gut? Eriksen war in der ersten Halbzeit gut. Wer ist die Dänen haben ja früher auch so Ausnahmespieler gehabt, die haben es mittlerweile auch nicht mehr. Wenn es der Eriksen ist, dann ist halt trotzdem ist er schon über 30. Hinten natürlich die zwei Schränke, weißt du, Westergaard und Christiansen, also die räumen wir schon ab.
Ja.
Jetzt habe ich auch schon diskutiert mit Kollegen und so weiter, ist das vielleicht besser dann, wenn man den Füllkrug bringen würde?
Finde ich generell besser.
Ja. Oder braucht man vielleicht trotzdem so Wusler, die...
Ja, oder Havertz ist ja auch kein Wusler.
Ja, das stimmt. Ja, oder...
Ich finde halt zwei Wusler plus kopfballstarken Füllkrug, weil du hast das ja gegen die Schweiz gesehen, da sind wahnsinnig viele Flanken von links gekommen und sind nicht verwertet worden. Und da machen wir halt einfach variabler vorne.
Aber das ist die große Diskussion. Ist er nicht wichtiger als Joker? Also ich glaube, er ist als Joker wichtiger, dass ich sage, wenn es nicht funktioniert, dann bringe ich den.
Ja.
Und wenn er schon drin ist und es funktioniert nicht, dann sage ich, ja, wen bringe ich jetzt? Wir haben keinen draußen. Also der Bayer ist es sicherlich nicht. Da brauchst du einen körperlich. Und ich finde schon, dass das schwierig ist. Mit dem Havertz sind alle nicht zufrieden. Wir sagen, was wollen wir? Mit dem Havertz ist man nicht zufrieden. Jeder sagt, das ist ja kein Mittelstürmer, wobei sie ja recht haben. Es ist ja richtig.
Ja, der Havertz ist ein technisch hervorragender Mann, aber...
Diese Rolle passt dann irgendwie nicht, finde ich.
Ja, und nur mal, deswegen, es sind im Schweiz-Spiel wahnsinnig viele Flanken gekommen und du hast keinen Abnehmer gehabt. Und ich habe spätestens vor der Halbzeit ständig gesagt, wann wechselt dann endlich einen
Flug. Zu spät.
Zu spät.
76. glaube ich, dann eingewechselt.
Ja. Ja, deswegen, also ich bin absolut pro Füllkrug von Anfang an.
Ja. Aber jetzt also nur mal zu den Dänen, da hat der Jonas Wind gespielt vorne, VfL Wolfsburg, der ja jetzt wirklich keine gute Saison gespielt hat in Wolfsburg. Und
vom Menu, der...
Ja, Hellmund glaube ich, heißt er, der Junge, war 20. Ja, ungestüm, Kämpfer,
Einsatz. Haben gesagt, der neue Haaland, aber das kann er nicht.
Ja, da kommt er nicht dran. Da kommt er nicht dran. Also, kurz gesagt, das Spiel musst du einfach gewinnen.
Das musst du einfach gewinnen.
Definitiv. Was danach kommt, okay, aber das Spiel muss gewinnen. Aber wenn wir die anderen Paarungen jetzt nur so anschauen, was ist denn so da? Es hat ja am Anfang so ausgeschaut, als würde es einige so Knaller geben, so finalmäßige Knaller. Mhm. Aber dann durch diese vier Gruppendritten, die jetzt da Georgien dann überraschend reingerutscht ist, dann hat sich alles wieder ein bisschen verändert.
Stimmt, ja.
Knallerspiel ist eigentlich wahrscheinlich Frankreich gegen Belgien, oder? Ja, was sagst du, Frankreich, da wäre einer dabei für die Bayern, finde ich. Der Upamecano, der ist einer für die Bayern.
Ich hätte für die Bayern eher einen Theo Hernandez auf dem Zettel. Aber der Upa,
das sind immer zwei. Ja. Der spielt da drin.
Ja.
Irre. Also der spielt sicher. Und bei den Bayern wackelt der. Jetzt hat er, wer ist neben ihm? Der Saliba, glaube ich, von Arsenal. Der ist Innenverteidiger. Gibt ihm der so viel Halt?
Ich finde, dass der Upamecano nicht überzeugt hat.
Ja, ich finde schon.
Also jetzt beim letzten Spiel, wo er den Elfmeter wieder verursacht.
Ja, aber ich finde, die ersten Spiele hat er echt überzeugt. Und bei Bayern, also warum steht der zum Verkauf? Ich war immer Upamecano-Fan. Ich sage jetzt sofort, wenn du für den 40 Millionen kriegst oder 30 Millionen, dann auf Wiedersehen.
Also aber Delikt, sofort. Delikt würde nie verkaufen.
Und das würde
die,
auch nicht,
beiden, aber, die beiden anderen, Kim und Upamecano, ja.
Aber ja, ich finde schon, dass er, okay, wenn du sagst, den Elfmeter, ja, aber ansonsten spielt er da ganz anders.
Ja, schon, aber ich meine, im 16er, und das hat er ja schon ein paar Mal bei den Bayern auch gemacht, dass so hinstürmen und so draufgehen, das kannst du halt als Innenverteidiger nicht bringen. Da kannst du halt einfach das Spiel völlig kippen lassen. Und ja, das hat er ja bei dem Spiel der Franzosen auch damit gemacht. Also immer, ich glaube, für schon, mich ein Unsicherheitsfaktor.
Nee, ich glaube, dass die, wir haben ja gesagt, deswegen sage ich auch, die Franzosen sind, die wurschteln sich da irgendwie durch. Haben die ein Gegentor oder was haben sie denn? Ich weiß, bin mir jetzt gar nicht sicher.
Frankreich.
Die stehen relativ gut. Und wie gesagt, vorne klappt es ja nicht. Eines haben sie, ein Gegentor. Die stehen relativ gut. Vorne klappt es natürlich überhaupt nicht. Diese ganzen alten Mbappé, ist halt Wahnsinn. Ist ein super Spieler, aber kein Mannschaftsspieler. Warum schafft er? Der schafft es in Paris nicht, dass er die Mannschaft da ganz nach oben bringt. Und mit Frankreich, okay, er hat es geschafft. 2018 war er schon dabei beim Weltmeistertitel. Ja. 2020 hat er diese. Aber zur Zeit, starkes Finale, hat er drei Tore geschossen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, jetzt, zur Zeit, ist er schon, er schafft es einfach nicht, diese Mannschaft trotz seiner Klasse da
zu führen. Deswegen geht er nach Madrid, weil bei Real, da hast ja du nur Teamplayer, die nicht auf ihr Ego schauen, sondern Ironie aus. Nee, aber da passt er dann ganz gut hin. Ja, ich bin bei dir und ich glaube einfach trotzdem auch, dass ihn seine Verletzung beeinträchtigt. Also bin ich überzeugt davon. Die Nase. Die gebrochene Nase. Ja. Die, mit Maske zu spielen.
Ja.
Also.
Aber trotzdem, ja. Aber dieser Mann, er ist nicht dieser, bei diesem Turnier, vielleicht war das beim anderen, oder waren es aber insgesamt noch stärker, die Franzosen. Aber bei diesem Turnier ist es einfach nicht dieser, okay, im zweiten Spiel, muss man sagen, war er ja nicht dabei. Ja, ja. Aber jetzt, also aber trotzdem, ich traue den Franzosen immer wieder viel zu, weil die sind so, ich weiß nicht, dieser Griezmann und so, irgendwie haben die immer eine Szene im Spiel, was sagst,
Wahnsinn. Absolut, klar, die haben die Qualität, aber Frankreich, Belgien dadurch, deutliche Geschichte für Frankreich, oder?
Glaube ich schon,
ja. Dann haben wir als nächstes Portugal, Slowenien.
Ja, auch klar.
Müsste eigentlich auch klar für Portugal ausgehen, also Rumänien, Niederlande.
Ganz klar, Niederlande.
Okay, ganz klar?
Ja, glaube ich schon. Das ist so dieses typische, so, sind jetzt, sie spielen ja eigentlich, hast du ja gesagt, gegen die Österreicher, haben wir ja Scheißen gehabt. Und wobei die Holländer auch nicht mehr das sind von den Namen her, dann schaust du die Aufstellung einmal an und denkst da, das sind jetzt natürlich Virgil van Dijk und Gakpo und Depay. Und so, aber dann hast du schon wieder welche von Eindhoven, Feyenoord, Rotterdam. Also früher haben es, glaube ich, mehr Weltklasse-Spieler gehabt als
ganz
jetzt.
Klar. Ganz klar. Aber wer hat das nicht? Also waren ja die unseren genauso.
Ja, aber
besetzt.
Ja, aber trotzdem glaube ich, dass die Holländer gegen Rumänien.
Ja, bin ich bei dir, auch wenn es, glaube ich, schon ein hartes Stück Arbeit werden wird. Dann natürlich, weil du vorhin gesagt hast, das Topspiel ist Frankreich-Belgien. Österreich-Türkei ist natürlich auch schon, also da wird auch der Baum brennen.
Aber da drücken wir doch, wem drücken wir da die Daumen? Ja, niemand die Daumen. Aber ich glaube, dass die Österreicher
das brauchen. Ich drücke irgendwo beiden die Daumen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde beide Mannschaften super sympathisch und finde das eigentlich einen coolen Fußball spielen. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob es wirklich, wenn ich drauf schaue, wer kann die EM gewinnen. Also da glaube ich weder noch. Also,
nee, glaube ich auch nicht. Ja. Ja.
Aber ich glaube, die Türkei spielt heute so einen Hurra-Fußball, so einen sehr emotionalen. Und der Rangnick ist halt der gewiefte Taktiker. Und ich glaube, dass der Ralf Rangnick, die Österreicher schon entsprechend einstellen wird, dass sie dann das nach Hause fahren.
Dass die das auch nutzen, dieses Ungestüme von den Türken.
Genau.
Ja, das glaube ich auch. Das ist eigentlich schon überraschend, dass die, ich bin ja oft so, die Trainer sind ja so wichtig, aber in dem Fall glaube ich, das ist wirklich ein Hund. Der weiß wirklich, wie man die einstellt, wie man, lass mal kommen und so, wir spielen dann, wir spielen das dann locker aus, überstehen ein bisschen was. Also, man kann sagen, was man will, und vor allem der Herr Ronaldo kann sagen, was er will, aber ja, das ist schon ein toller Trainer.
Absolut, ja. bin ich auch derselben Meinung. Ja. Bei allen Stationen, wo er bisher war, wirklich super Arbeit geleistet. Ja. So, jetzt wenn wir natürlich unsere Tipps weiterverfolgen, dann hätten wir ein Viertelfinale Deutschland-Spanien.
Wahrscheinlich, ja. Hm. Ich glaube, da
schaffen wir das.
Nee. Ich glaube, also die Spanier sind doch wirklich, also vielleicht haben sie mal ein bisschen einen schlechteren Tag.
Ja.
Ich sage das immer wieder, der Rodrigo, mein Lieblingsspieler, der Sechser, den die Bayern damals nicht gekriegt haben, weil weil du nur einfach nicht bezahlen kannst. Ja. Weil den musst du ja mit Geld zuschütten, was der spielt. Und dann vorne der alte Morata und dann die Jungen, was sie haben, den Lamine,
William,
Xavi.
Ja.
Klasse, also das ist schon
Truppe,
Was glaube ich nicht so gut sind, ist hinten. Das da haben sie vielleicht ein paar Probleme. Da hat der Nacho mal gespielt von Real und so weiter.
Ja.
Also da glaube ich, während Carvajal ist dieser alte Haudegen, also das ist schon ein giftiger.
Und sie haben natürlich ihren Rhythmus unterbrochen, indem sie die B11 spielen umlassen. Also sagen wir trotzdem mit ganz, ganz, ganz dicker schwarz-rot-goldener Brille.
Ist da drin, 120. Füllkrug oder so.
Ja,
also ich glaube, chancenlos sind sie nicht. Also das ist, aber wenn du sagst, ein 50-50-Spiel ist wahrscheinlich nicht.
Ja.
Also ich meine, 30-70 oder so, also die unseren können schon dagegen halten.
Ja.
Also das haben sie gezeigt. Wobei ich auch nicht mit jeder Position, ich habe es jetzt mal geschrieben, also mit Mittelstädt und so, da bin ich skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da haben wir bessere Linksverteidiger.
Das stimmt. David Raum hat natürlich das Tor vorbereitet.
Henrichs hätte ich auch. Ich verstehe halt immer nicht, warum der nicht spielt, weil der ist körperlich wirklich gut und der hat auch wirklich eine super gute Rückrunde.
Also ich bin auch vom Mittelstädt nicht überzeugt. Der hat, finde ich, ein richtig gutes Spiel gemacht, wo er damals das Tor geschossen hat. Allerdings hat er da auch eins verursacht, soweit ich mich erinnere.
Ja.
Und aber
das ist halt eine wichtige Position.
Aber der Nagelsmann hält halt scheinbar fest an ihm.
Ja.
Und soll er es
machen,
das ist okay. Gehen wir mal trotzdem weiter. Frankreich gegen Portugal, falls sich das Achtelfinale, so wie wir denken, dann entscheidet. Wäre dann das nächste Viertelfinale wahrscheinlich Frankreich, oder?
Ja, der Song,
genau. Ja. Und dann hätten wir, warte mal, haben wir was unterschlagen? Ja, wir haben Schweiz, Italien unterschlagen.
Im Achtelfinale, Schweiz, erste Achtelfinale.
Schweiz, Italien.
Das kann man eigentlich nur tippen.
Boah, das ist hart, gell?
Das ist hart. Ich glaube fast die Italiener, das sind auch so Hund.
Ja, die zu abgezockt,
zu abgezockt, ja.
Die stellen sich dann 90 Minuten hinten rein und dann machen es wieder. Ja, wer jetzt beim letzten Spiel.
Wie heißt der gute Innenverteidiger? Calafiori, was alle sagen, das ist der,
genau,
das
ist beste der Mann der
EM. Der EM, der mit dem Stirnband.
Ja.
Das sind Verteidiger.
Ja.
Catenaccio.
Genau.
Und dann vorne haben es, jetzt nicht unbedingt so tolle, aber das ist wie bei den Engländern vielleicht da und dann wie bei den Franzosen, der ist halt einfach mal da die Klasse.
Dann hätten wir quasi Italien-England im Viertelfinale.
Ja, das ist doch eine Neuauflage, oder? Vom 21er-Finale.
Ja. Und diesmal setzt sich dann wahrscheinlich England durch.
Und schon bis zum Halbfinale.
Naja, dann haben wir noch Holland gegen, was haben wir jetzt gesagt? Österreich.
Holland-Österreich. Das wäre ja schon wieder die Neuauflage dann von dem Spiel aus der Vorrunde.
Ja, genau.
Ja.
Da hat damals, ich glaube aber dann fast, dass Holland das bessere Ende auf seiner Seite
hat. Es sind halt irgendwie auch so abgezockt, ich weiß auch nicht. Okay. Aber es ist auf jeden Fall richtig Feuer drin in der ganzen Geschichte. Ja. Also ich jetzt geht es ja sowieso erst los. Jetzt haben wir schon zwei Drittel geschafft, gell?
Ja, absolut.
Von der EM und sind schon fast ein bisschen müde und jetzt geht es aber erst richtig los.
Also ich bin jetzt froh, dass zwei Tage Pause sind.
Ja.
Das war jetzt schon sehr, sehr viel Fußball. Ich habe wirklich so viel Fußball wie schon lange nicht mehr geschaut. Aber irgendwann, wenn es dann tagtäglich ist, dann ermüdet es auch ein bisschen. Wobei ich trotzdem immer dabei bleiben bin, mal ganz ehrlich sagen. Aber
am Samstag geht es aber gleich los dann mit Italien gegen Schweiz am Samstagabend und dann natürlich dann alle um 21 Uhr.
Also das wird, also die Achtelfinals K.O.-Runde wird schon nochmal.
Da geht's
schon nochmal
Spur schärfer.
Ja. mit Verlängerung und gegebenenfalls Elfmeterschießen und so, das wird schon klasse. Aber jetzt nochmal auf die Deutschen vielleicht zum Abschluss zurückzukommen. Sie hätten ja, also sie haben jetzt Dänemark, okay, überstehen wir, haben wir gesagt, dann wäre Spanien und dann wäre rein theoretisch Frankreich im Halbfinale. Also es ist schon brutal. War es da nicht besser gewesen?
Nein. Die andere?
Gruppe?
Nein, glaube ich nicht.
Nicht?
Nein. Okay. Die können ja gar nichts mehr verlieren. Die können nichts mehr verlieren, die Deutschen. Was sollen sie verlieren? Die Euphorie ist da. Die haben das geschafft mit der Nationalmannschaft, Turnaround. Jeder sagt wieder, super, kannst wieder zuschauen.
Ja.
Der Kollege, der Frank hat ja geschrieben, der Frank Werner hat jetzt auch geschrieben, egal ob die den Titel holen oder nicht, wenn sie gegen Spanien ausscheiden, die Euphorie ist da, natürlich war die erste Enttäuschung natürlich groß, aber trotzdem, da kannst du ja nichts verlieren. Und wie gesagt, die können, die sind da sicherlich nicht in jedem Spiel Favorit, aber die können immer dagegen halten.
Also
die Mannschaft ist mittlerweile so stark.
So wie früher eigentlich, oder?
Ja,
so wie früher. Da waren wir nie Favorit und haben es trotzdem ein bisschen. Also ich sage jetzt mal so, wenn wir uns in der Konstellation durchsetzen bis ins Finale, dann muss man wirklich vor der Truppe und vom Nagelsmann ganz, ganz tief den Hut ziehen. Also
schon vorher, Stefan.
Naja, aber das sind natürlich jetzt schon nochmal Prüfsteine,
weil
in einem Turnier dann solche, die wirklich die Top-Teams.
Du darfst jetzt natürlich nicht abschmieren. Du darfst nicht abschmieren, also Dänemark musst du schaffen und dann ist einfach, musst einfach, ja.
Also geht Spanien nicht wieder 0-7, weil unter Jogi Löw.
Ja, genau sowas.
Das war auch
gut. Aber du musst auch sagen, da gehört, das vergisst man halt immer, da gehört so viel Glück dazu. Ist echt so.
Und dann,
da gehört Glück dazu.
Du und dann spielen wir Finale gegen Österreich und verlieren es, oder? Dann brauchst du erstmal 5 Jahre nicht mehr Skifahren von
dann Österreich. Ist Cordoba erledigt, oder? Dann heißt es Berlin,
genau.
Das neue Berlin.
Ja, ich würde sagen, oder? Also mehr Vorausschau geht jetzt fast nicht. Ja,
wir schnaufen jetzt mal nur 2 Tage durch und dann,
genau.
Dann gehen wir in die Vollen.
Dann gehen wir in die Vollen, würde ich auch sagen.
Ja.
Gut, bis dann.
Bis dann, servus.
Servus.